Psalm 23. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Amen. Bevor ich es vergesse, möchte ich gleich zu Anfang herzlich Danke sagen für den Trost, den ich in den Stunden hier schon erfahren durfte. Herzlichen Dank für das Werk Mitternachtsruf. Herzlichen Dank für alle, die sichtbar oder unsichtbar sich so für den Herrn natürlich zur Verfügung gestellt haben, damit wir getröstet werden können. Und an der Stelle ein Dank an die Grafiker. Vielleicht fanden manche dieses Intro mit unserem Generalthema unendlicher Trost ein bisschen zu fulminant. Aber mich hat es sehr angesprochen, weil es kam befehlsmäßig rüber. Und es ist ein Befehl. So tröstet nun einander mit diesen Worten aus 1. Thessalonicher 4, Vers 18. Und das hat mich sehr angesprochen. Ja, wir sollen diesen Befehl Folge leisten, und das habt ihr sehr fein getan. Hab herzlichen Dank dafür. Trost in allen Lagen. Das Thema wurde mir zugelost. Und wenn es dort heißt, Trost in allen Lagen, ich glaube, dann ist es selbstverständlich oder selbsterklärend, die Themenstellung impliziert, es geht um die schwierigen Lagen. Wenn wir auf den Gipfelerfahrungen unseres Lebens einherschreiten, dann glauben wir, wenig Trost notwendig zu haben. Aber wenn es durch die dunklen Täler unseres Lebens geht, dann werden wir sehr schnell daran erinnert, dass wir Geschöpfe sind, die vom ersten Tag an auf Trost, auf den Trost Gottes angewiesen waren. Und darüber möchte ich sprechen und der Herz mir so aufs Herz gelegt, den Psalm 23 zu nehmen, von dem Spurgeon gesagt hat, an Lieblichkeit der Töne und an geistlicher Tiefe steht der Psalm 23 unerreicht da. Es ist ein Psalm Davids, und die Psalmen können ja in unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden. Wir haben Klagepsalmen, wir haben Lobespsalmen, wir haben Lehrgedichte, wir haben Bußpsalmen, denkt an 32 oder 51 oder 103. Und wir haben auch tatsächlich Trostpsalmen. Und vermutlich bildet der Psalm 23 die Perle in diesen Trostpsalmen. Die kurze Überschrift heißt einfach nur ein Psalm Davids. Und David, das habt ihr gelernt, das wisst ihr, war ein Mann, der mit Schmerzen auch vertraut war, der auch Gefahren ausgesetzt war als junger Mann, schon als Hirtenjunge, ganz anders wie wir hier in der Schweiz oder in Deutschland aufwachsen, wusste er, was Gefahren sind, war schon designierter König und, oh, ganz, ganz schlimm, ich habe das Knöpfchen nicht gedrückt, sehr gefährlich in der Schweiz, das sagt mir die Uhrzeit hier, ja, aber jetzt habe ich es gedrückt, ab jetzt zählt es, okay? Es war ja nur Dank am Anfang. Designierter König, der um sein Leben fürchten musste. Das kennen wir auch nicht mehr. Ja, wann, ja, Norbert, bist du mal nach Hause gekommen, hast abends deiner Elke gesagt, also heute wollten Feinde mein Fleisch fressen. Ich glaube nicht, dass das häufig vorkommt. Ja, bei David war das buchstäblich der Fall, schon zur Verfolgungszeit Sauls, aber dann auch später. Als König war er oberster Feldherr und ist zumindest in jungen Jahren, bei Bathseba leider nicht mehr zu der Zeit, aber in jungen Jahren ist er selbst mit an vorderster Front in den Krieg gezogen. In den 40 Jahren seiner Regierungszeit hat er viel erleiden müssen. Eines der schlimmsten Leiden vielleicht sogar die Auflehnung seines eigenen Sohnes gegen sich selbst. Kann man kaum nachempfinden. Was für ein Leid. Und heute ist es nicht anders. Trost in allen Lagen. Wir haben gestern Abend, ja, Gideon und Shulamit, das weiß ich. Aber der Kunde. Ja, und Roger, Entschuldigung. Ja, wir haben gestern Abend ein bisschen einfach ausgetauscht und wir machen leidvolle Erfahrungen. Es ist Feindesland, es ist gefallene Welt. Ja. Ich durfte zum ersten Mal über das Thema auf einer Jugendkonferenz sprechen und die Veranstalter haben vorher eine anonyme Umfrage unter Jugendlichen gemacht, was Jugendliche eigentlich so an leidvollen Erfahrungen machen. Und ich war schockiert, wahrscheinlich weil ich einigermaßen behütet aufgewachsen war. Aber das ist mitnichten selbstverständlich. Jugendliche kämpfen ja schon mit Ablehnung, mit Existenzängsten, mit Zukunftsängsten, schon mit Süchten, Alkohol, Drogen oder anderen Süchten. Es gab Jugendliche, die haben Missbrauchserfahrungen gemacht. Und ich spreche sogar von christlichen Kreisen. Und es gab sogar wenige, die mit Selbstmordgedanken gespielt haben. Also keine Illusion, auch schon in jungen Jahren, ja, können wir sehr, sehr leidvolle Erfahrungen machen. Und wenn wir älter werden, ist es eigentlich eine Kumulation von leidvollen Erfahrungen, von gesegneten Erfahrungen, aber auch von viel Leid. Wie viel Uneinigkeit und wie viel Streit, was mir persönlich sehr, sehr schwer geht, muss ich sagen, im Reich Gottes. Sehr leidvolle Erfahrungen, wenn das Zwischenmenschliche nicht stimmt. Trennung, Scheidungen, Krankheiten, Alter, Pflegebedürftigkeit, Unfälle, Naturkatastrophen, Jobverlust oder auch wirklich böswillige Handlungen Dritter. Die Kette von Leid ist nahezu unendlich. Und dann heißt das Thema Trost in allen Lagen. Was muss das für ein Trost sein, der uns wirklich in allen Lagen, so habt ihr es formuliert, trösten kann? Es gibt offensichtlich kein Leben ohne Leid. Und lass mich an der Stelle so früh schon einen Mini-Exkurs machen. Manche wissen, ich komme aus dem Lager der biblischen Seelsorger. Und den biblischen Seelsorgern wird von manchen Uninformierten vorgeworfen, ihr seid wie Sündenjäger. Ihr dreht euch nur um die Sünde im Herzen und das ist euer Job. Mitnichten, ihr Lieben. Es gibt zwei große, so möchte ich es nennen, Themenkreise, um die sich Jüngerschaft und Seelsorge, die haben das gleiche Ziel, ja, Menschen in das Bild Jesu darstellen und zu Jesus führen, an der Brust Jesu heil werden. Es gibt zwei große Themenkreise in der Jüngerschaft und Seelsorge. Ja, der eine hat sicherlich die Überschrift Sünde, aber der andere hat Leiden. Das sind die zwei großen Kreise, um die wir uns drehen. Und wenn ich euch an der Stelle erinnern darf, wie kam denn das Leiden in diese Welt? Natürlich, durch Sünde, durch die DNA der Selbstsucht, die zum ersten Mal bei Adam und Eva Fuß gefasst haben. Kann kein Thema jetzt für unseren Vortrag sein, aber habt ihr euch schon mal in die Lage versucht zu setzen von Adam und Eva? Wie viel Leid Sünde in ihr Leben gebracht hat. Die einzigen Menschen, die wussten, was es heißt, ohne Sünde, ohne Selbstsucht, wirklich von Herzen für die Herrlichkeit Gottes zu leben. Und das zerbricht in einem Nu und dreht sich um 180 Grad, wie wir es am Freitag auch schon mal haben anklingen lassen. Wir sind Feinde Gottes geworden, weil wir trachten seither nach der eigenen Herrlichkeit, die für Gott da sein sollte und nur für Gott da ist. Stellt euch dieses Leid vor, der erste Sohn, die Erwartungshaltung, das könnte man jetzt von 1. Mose 4 nachweisen, die Erwartungshaltung Eva war, dass sie den Erlöser zur Welt bringt. Die hatte eine absolute Naherwartung. Ich habe den Herrn hervorgebracht, heißt es wörtlich, am Anfang von Kapitel 4. Und das war nicht der Herr, das war ein Brudermörder. Könnt ihr euch dieses Leid vorstellen? Und was das Leid noch kumuliert, diese Menschen zu dieser Zeit, und das glaube ich, ihr könnt mich naiv nennen, aber ich glaube das, die haben tatsächlich ein biblisches Alter erreicht. Fast 1000 Jahre, war noch vor der Sintflut normal. Über 1000 Jahre mussten Adam und Eva miterleben, wie sich dieses Leid kumuliert. Lamech, ja, ein Urenkel. Was für ein Mensch, der wegen Niedrigkeiten andere ums Leben gebracht hat, der Gott ungehorsam war, hat sich mehrere Frauen genommen und war stolz drauf. Das war der Ururenkel von Kain. Und Adam und Eva mussten das alles mit ansehen. Und ich glaube, ich rede jetzt auch manchen Eltern aus dem Herzen, wie schwer das ist, wenn sie uns nachfolgen, dann bedeutet das Ehre für die Eltern in den guten Dingen. Aber ja, wenn sie die schlechten Charaktereigenschaften so richtig zum Aufblühen bringen, dann bedeutet es viel, viel Herzeleid. Ich möchte wie vorgestern die Vorgehensweise erklären. Wir haben Psalm 23 gewählt und der Psalm 23, wir werden genauso wie bei Psalm 32 nicht ansatzweise in 60 Minuten ja, den Psalm 23 erschöpfen können. Aber wenigstens wollen wir sehen, wie David, der so viel Leid selbst in seinem eigenen Leben auch erlebt hat, wie David ein getrösteter Mann war. Da geht mir schon gleich der nächste Exkurs durch den Kopf. Ja, aber der gehört jetzt zum Thema. Versetzt euch mal bitte in die Lage Davids. Ein Mensch, bei dem 85 Priesterfamilien auf sein Konto gehen. Ich wüsste gar nicht, wie ich noch zurechtkommen soll. Ein Mensch, der vorsätzlichen Mord begangen hat. Ich wüsste gar nicht, wie ich mit diesem Leid, ja der Schuld, umgehen sollte. Von Natur aus, sage ich mal, wenn ich alleine wäre, wenn ich keine Hilfe hätte. Oder denkt er noch an sein Gesetzesalter. 70.000 Israeliten müssen sterben, weil er einen Anflug von Stolz hatte. Gott hat ihn auch hart gerichtet, weil er ein Vorbild sein sollte. König des ganzen, des Volkes Gottes. Und die Strategie ist einfach. In einem ersten Teil wollen wir uns im Psalm 23 anschauen, dass David, obwohl er so viel Leid auch durch Sünde in sein eigenes Leben gebracht hat, dass David ein getrösteter Mann war. Und die zweite Frage, und das ist die spannende Frage, wie gelingt das, Trost in allen Lagen zu haben? So wie auch ein David ein getrösteter Mann war und damit ein Vorbild, ein Glaubensheld, Hebräer 11, auch für uns. Erlaubt mir, so durch den Psalm 23 zu gehen, mit dieser ersten Aufgabenstellung zu zeigen, David war ein getrösteter Mann. Und dann diese zweite Frage, wie er getröstet wurde. Und das werden wir am Beispiel Hiobs anschauen. Warum? Weil da tritt Gott selbst, der Ratgeber wunderbar, tritt als Tröster auf. Wo soll ich hingehen? Ich habe nichts zu sagen, das habe ich euch vorgestern schon gesagt. Ich kann euch nur das sagen, was der Herr uns gesagt hat und kann uns helfen. Das, was schon längst geoffenbart war, möglichst ohne zu verschütten, ja, zu Tisch zu bringen. Lasst uns noch mal stille werden, ihr könnt sitzen bleiben und dann schauen wir uns Psalm 23 an. Vater im Himmel, wir danken dir für den Trost, den du durch dein Wort bereithältst. Und das ist kein mystischer Trost, sondern du klärst uns auf über dich, über dein Wesen, über deine Person, über deine Taten. Und Herr, ich bitte dich von Herzen, dass du uns Herzen schenkst, die auf dein Wort achten, die von dir lernen. Dass wir geöffnete Ohren und geöffnete Herzen haben, die auch bereit sind, neu zu denken, so zu denken, wie du dich geoffenbart hast und damit wirklich das zulassen, den Trost zu erfahren, der nicht billig ist, der nicht oberflächlich ist, sondern der von dir kommt in deiner Person. Ich bitte dich um Gnade für mich zum Reden und für uns zum Hören, dir zur Ehre. Amen. Habe ich auch vorgestern gesagt, Paulus erwähnt ein Ziel, wenn ich mal nach Rom komme, will ich euch das Evangelium verkündigen. Was macht er in dem Brief? Er verkündigt das Evangelium. Paulus sagt im Epheserbrief, er betet inständig in den ersten Kapiteln drum, inständig, dass sie die Höhe und die Breite und die Länge und die Tiefe und die alles übersteigende Liebe Gottes in Jesus Christus fassen mögen. Was für ein Gewicht! Denn das schreibt er, nachdem er jahrelang schon im Dienst in Ephesus war. Und er konnte das tun praktisch, er konnte ihnen diesen Trost geben des Evangeliums. Und trotzdem betet er inständig darum. Und was macht er dann in den ersten drei Kapiteln? Er gibt ihnen den Trost des Evangeliums. Und so ist es auch oft in den Psalmen. Ich könnte euch x Psalmen nennen. Die Psalmen, es gibt eine Überschrift, die ist verbal inspiriert, die zeigt oft den Ort und den Umstand des Psalms. Nicht immer, aber oft. Aber der Vers 1 in der englischen Bibel oder dann häufig der Vers 2 in der deutschen Bibel, das ist der Gehalt, das ist der Inhalt, das ist der Scopus des ganzen Psalms. Und der Rest ist dann häufig die Erklärung. Und genau so, diesem Modus folgt ja auch Psalm 23, Psalm 27 kommt mir in den Sinn. Der Herr ist mein Licht, er weiß alles von mir, und mein Heil. Er hat sein Leben trotzdem für mich gegeben, das große Wort des Evangeliums. Vor wem sollte ich mich dann noch fürchten, wenn er alles von dir weiß und trotzdem sein Leben gibt? Und den Rest des Psalms 27 führt das einfach aus. Ja, Psalm 23, genau der gleiche Modus. Ein Psalm von David, der Herr, nicht irgendjemand. Jahwe, der Eigenname steht hier. JHWH, wir wissen nicht genau, wie man es ausspricht. Jahwe oder Jahwe. Der Herr ist mein Hirte. Und das ist die Überschrift. Mir wird nichts mangeln, weil der Herr mein Hirte ist. Er lagert mich auf grünen Auen und er führet mich zum stillen Wasser. Er sorgt für äußere Versorgung, wo wir wenig Not hier in der Schweiz oder in Deutschland haben, aber in den Ländern war das noch anders. Und ich kenne auch Länder, wo das noch anders ist. Er ist es, der Weizen aus Dreck zum Leben bringt und uns jedes Jahr mit versorgt. Wir sind so, auf Englisch sagt man, sophisticated. Das war jetzt mal für euch Rumänen oder für euch Amerikaner. Wir sind so hochentwickelt in unserer Wissenschaft. Aber kein Wissenschaftler bei CIBA oder bei Pfizer oder bei Roche, kein Wissenschaftler kann aus Dreck ein Samenkorn machen. Und das muss jedes Jahr neu, auch in der Schweiz, passieren, damit du und ich versorgt werden. Und das macht Jahwe, das macht der Herr. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zum frischen Wasser. Und er sorgt längst nicht nur für unseren äußeren Menschen. Er will vor allem, und das hat er uns am Kreuz bewiesen, und das wird der Höhepunkt sein am Ende von dieser Botschaft, er sorgt sich um unseren inneren Menschen. Er, Jahwe, erquickt meine Seele. Das ist sein Wollen. Das müssen wir ihm nicht, bitte erlaubt mir so töricht zu reden, aus den Rippen leiern. Er möchte uns am inneren Menschen heil machen. Wie oft kämpfen wir mit diesem, habe ich noch das Wohlwollen, bin ich noch drin, ist er noch auf meiner Seite? Weil wir so unbelehrt sind über sein Wesen. Wir machen uns unnötig, wirklich unnötig, oft diese Gedanken, weil wir ein bisschen Buße darüber tun, weil wir ihn so oft nicht richtig erkannt haben. Schaut mal, wie David von ihm redet. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Ich will ja nicht schon vorgreifen, aber wenn er bereit war, sein Äußerstes zu geben, ja, wie viel mehr würde mich jetzt nicht auch in Wegen, die vielleicht auch schwierig sind für mich, nicht auch segnen wollen. Er hat diese Absicht im Herzen. Wir werden noch oft darauf zu sprechen kommen. Und ob ich schon, so sagt Luther, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal oder auch sehr gut umschrieben im Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück. Warum? Wegen einer Person, weil du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist der Anklang, den ihr bitte im Kopf halten müsst, bis zum Ende. Es ist eine Person, die für David den Trost ausmacht. Nicht eine Situation, nicht eine Information. Es ist eine Person. Du bist bei mir und das tröstet mich. Deine Gewalt, deine Weisheit, die trösten mich. Du bereitest sogar vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Und selbst dort salbest du mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Selbst wenn die Dürre kommt und ich mein Vertrauen auf den Herrn setze, kann ich trotzdem Grünes hervorbringen. Die Umstände, ihr Lieben, sind nicht das Entscheidende. Und das ist die Lüge Satans und die Lüge, der wir oft Glauben schenken, dass wir uns von den Umständen abhängig machen oder von Menschen abhängig machen. Noch schlimmer. Ja, sind alles Sünder, hoffentlich begnadigte Sünder. Du bist es, der selbst im Angesicht meiner Feinde mein Öl mit Haupt salbt und meinen Becher voll einschenkt. Und deswegen kommt David zu dieser Erkenntnis, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und am Ende kehre ich zurück, so sagt sie Elberfelder. Oder Luther sagt, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Auch wenn ich mit meinem kleinen Mund, der viel zu schwach ist, die Größe der Gnade Gottes zu beschreiben, auch wenn ich das kaum beschreiben konnte, wurde hoffentlich deutlich, David, ob aller Schwierigkeiten, die in seinem Leben waren, die größtenteils auch selbst verursacht waren, durch seine eigene Sünde, war ein getrösteter Mann. Und deswegen, nicht wegen seiner Sündlosigkeit, sondern weil er sein Vertrauen, seine Seelsorge beim Herrn gesucht hat. Deswegen ist er für uns alle ein Vorbild. Und ich möchte, das war schon der erste Teil, nicht schlecht, oder? Jetzt möchte ich in dem zweiten Teil der Frage nachgehen, ja wie? Ja wie tröstet uns der Herr? Es muss praktischer werden. Ja, sonst ist das wie, das ist unsere Aufgabe als Prediger. Das darf nicht sein wie die Steine, ihr Kinder kennt das, ja, wenn ihr die Steine über das Wasser flitzen lasst. So gehen wir manchmal mit dem Ratschluss Gottes um. Das ditscht nur so über die Oberfläche und nachher versinkt der Stein. Es muss tiefer gehen. Und das ist mein Gebet, dass Gott sein Wort gebraucht, um seine Weisheit und seine Wahrheit, wie Gott tröstet in allen Lagen, tatsächlich tiefer in unser Herz dringt. Wie geschieht dieser Trost? Ja, wie hat Gott getröstet? Und ich möchte das am Beispiel von Hiob aufzeigen. Lasst ruhig den Finger bei Psalm 23, wenn ihr wollt. Hiob, Psalter sind ja direkt nebeneinander. Wir wissen nicht, wie alt dieses Buch ist. Manche glauben, es sei das älteste Buch der Bibel. Andere legen es in die Zeit der Könige, also von vor 3000 Jahren. Wir wissen es nicht. Wir wissen noch nicht mal, wer der Autor ist. Was wir mit Sicherheit wissen ist, es ist Gottes Wort. Und in diesem Buch, was wirklich ein Trostbuch ist, wird Hiob vorgestellt in diesen ersten Versen, in diesen ersten 12 Versen, als ein gottesfürchtiger, rechtschaffender Mann, der dem Guten nacheiferte, der das Böse mied, der gesegnet war mit 7 Söhnen und 3 Töchtern und der reichste Mann im ganzen Osten, Orient der damaligen Zeit war. Und ich, wie gesagt, wir können auf keinen Fall das ganze Buch Hiob anschauen, aber es soll ein Überblick sein mit der Frage, wie tröstet Gott? Und wenn ich nur diesen einen Zirkel mit Gottes Hilfe heute einstechen kann, was ist der Modus operandi? Was ist das Normal, wie Gott in allen Lagen tröstet? Dann war der Schweiß nicht vergeblich heute Nachmittag. Lasst uns wenigstens die ersten 12 Verse lesen. Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob, und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren und sein Besitz bestand aus 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 gespannen Rindern und 500 Eselinnen und sein Gesinde war sehr zahlreich, sodass dieser Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Nun pflegten seine Söhne hinzugehen und Gastmahl zu halten, der Reihe nach im Haus eines jeden. Dazu sandten sie hin und luden ihre 3 Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls reihum umgegangen waren, da sandte Hiob hin und heiligte sie. Früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht. Und so machte Hiob es alle Tage nach den Gastmählern. Vers 6. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, Klammer auf, meine Überzeugung, die Engel, Klammer zu, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffend, so redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du ihn nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum gehegt. Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke doch nur einmal deine Hand gegen ihn aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht etwa ins Angesicht flucht? Da sprach der Herr zum Satan: Siehe, alles, was du hast, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht Gottes weg. Ihr Lieben, Leid kann man in drei Kategorien einteilen. Die erste Kategorie ist die Sünde in meinem eigenen Leben. Ich habe in meinem eigenen Leben schon große und kleine, schlechte, sündhafte Entscheidungen getroffen. Die hatten leidvolle Erfahrungen über mich gebracht. Das ist eine erste Kategorie. Eine zweite Kategorie, und ihr habt es gelernt, ist das Leid, was durch andere auf mich kommt. Ja, wir leben nun mal mit Sündern zusammen. Wenn du verheiratet bist, es gab kein anderes Material, das war eine Sünderin. Ja, Roger, jetzt habe ich den Namen richtig. Schulamit, ich will dir nicht zu nahe treten, aber war kein anderes Material da. Eine begnadigte Sünderin. Ja, ich habe die Namen gestern Abend gelernt. Ja, und ein großes Lob an Christian. Ja, du bist sogar eine Reihe vorgerückt. Ja. Ja. Und der Carlo auch. Ja, zusammen, ja, ihr seid mutig. Ja, da war kein anderes Material. Drei Kategorien. Leid, was ich durch meine eigenen sündigen Entscheidungen in mein eigenes Leben bringe. Die zweite Kategorie, Leid, unter dem ich leide, durch sündhafte Entscheidungen anderer Menschen, was dramatisch sein kann. Ich habe euch zum Beispiel das Beispiel Missbrauch genannt, auch unter Christen. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, und die ist nicht minder schwer zu ertragen. Leid, wo man nicht genau weiß, wen man dafür verantwortlich machen soll. Da kommt plötzlich die Diagnose. Ja, Norbert hat es schon mal als Beispiel bemüht. Ja, Diagnose Krebs oder ja, eine infauste Diagnose, sagen die Mediziner. Oder da geschieht der Unfall. Ja, und noch nicht mal ein anderer mit involviert. Oder wir haben alle schon große Naturkatastrophen, zumindest übers Fernsehen, miterlebt. Das ist eine dritte Kategorie und die ist nicht minder schwer zu ertragen. Und die zweite Kategorie ist auch nicht leicht zu ertragen. Die erste ist eigentlich noch am leichtesten zu ertragen, sollte man meinen. Und ist auch schwer. Ich habe euch gesagt, ich bin 31 Jahre alt im Herrn. Und ja, ich sollte eigentlich den Herrn heute mehr lieben, weil ich ihn mehr kennengelernt habe. Seine Allmacht, seine Allgegenwart, seine Größe in jeder Form. Aber wisst ihr, das kann ich für mich sagen, warum ich den Herrn heute mehr liebe denn je? Ob seiner Gnade über meine Sünde, die nach wie vor im Herzen da ist. Ja, Sünde ist Gott sei Dank nicht das Problem seit Golgatha. Unbußfertigkeit ist das Problem. Und ich bete sehr dafür, dass Bußfertigkeit immer mehr zum Lebensstil wird, auch in meinem Leben. Ganz schrecklich, ja, wenn wir alt werden und so eine Aura der Heiligkeit versprühen, als bräuchten wir kein Kreuz mehr. Das ist kein Weg der Heiligung, wie dem auch sei. Also die erste Kategorie ist klar, ist ausgemacht, aber jetzt, warum erkläre ich euch diese drei Kategorien? Analysiert mal, in welchen Kategorien das Leid über Hiob hereinbrach. Ein rechtschaffender Mann, der sogar im vorauseilenden Gehorsam für seine Kinder Buße getan hat, Opfer dargebracht hat. Ja, was für ein Mann, was für ein Vorbild. Und den trifft so ein Leid an einem Tag, da fallen die Sabäer ein. Ja, und rauben alles, oder nicht alles, die Sabäer nehmen die Rinder und die Esel und töten einen Teil seiner Knechte. Feuer, das war zweite Kategorie, die Sabäer. Feuer vom Himmel. Ja, wo kam das denn jetzt her? Manche von euch haben eine Antwort darauf. Vielleicht habt ihr am Ende dieses Vortrags eine andere Antwort darauf. Feuer kommt vom Himmel und verzehrt die Schafherden Hiobs und tötete ebenfalls einen Teil seiner Knechte. Und dann fallen noch die Chaldeer ein und stehlen alle Kamelherden und töten die restlichen Knechte. Und zu guter Letzt, das war noch nicht mal ironisch, das war ein Fehlgriff, zum Schluss kommt ein Erdbeben und tötet alle seine Kinder. Das war alles Leid in Kategorie 2, und in Kategorie 3. Im Grunde genommen nicht selbstverschuldet, würden wir jetzt ad hoc sagen. Und das ist wahrscheinlich am schwersten zu ertragen und am schwersten ist Trost zu finden in so einer Kategorie. Wie kommt das Ganze? Wir sitzen ja heute Nachmittag im Regieraum Gottes. Wir wissen ja genau eigentlich, wie es dazu gekommen ist. Ist euch das bewusst? Wir sitzen im Regieraum Gottes und wissen, da gab es eine Versammlung vor dem Thron Gottes, wie ich meine, da haben sich die Engel versammelt. Auch Satan kam in diese Mitte und macht das, was er immer macht seit seinem Fall. Er ist ein Lügner und Menschenmörder und Verkläger auch der Heiligen vom ersten Tag an. Und er verklagt Hiob vor Gott und unterstellt Hiob böse Motive. Ich weiß nicht, ob ihr das im Lesen so schnell erfassen konntet. Er behauptet, weißt du, warum Hiob dich liebt? Nur aus einem Grund. Er liebt deine Segnungen. Er liebt nicht den Geber der Segnungen, sondern er liebt deine Segnungen. Das ist die Unterstellung Hiobs. Und was ist die Antwort Gottes? Na gut, machen wir einen Test. Nimm ihm die Segnungen. Du darfst. Nimm ihm die Segnungen, mal sehen, was rauskommt. Und ihr wisst, die Geschichte wiederholt sich ja nochmal 1:1 im zweiten Kapitel. Er durfte am Anfang nicht seine Gesundheit angreifen, zum Schluss auch noch die Gesundheit. Bis aufs Leben, das durfte er nicht antasten. Ein kleiner Exkurs an der Stelle, und der gehört zum Thema. Die Welt hat in der Regel, wir haben gerade Fasenacht bei uns gefeiert, und du kommst aus einem Gebiet, da wird es sehr, sehr hoch gefeiert. Und da laufen auch immer kleine Teufel durch die Straßen. Die Welt hat in der Regel eine viel zu minderwertige Vorstellung von Satan. Satan ist das mächtigste je geschaffene Wesen und er benutzt seine ganze Intelligenz, seine ganze Macht zum Bösen. Und er ist obendrein nicht hässlich. Ja, sein Diener, der Antichrist, wird wahrscheinlich ein sehr charismatischer Mann sein. Das sind irrige Vorstellungen, ja, so kleiner Hutzel mit Dreizink und Schwanz, das sind irrige Vorstellungen. Selbst der Erzengel Michael hat sich nicht erlaubt, gegen ihn zu reden, sondern hat, und das ist die Strategie, sich zum Herrn geflüchtet, weil der Herr ist größer. Aber jetzt kommt die andere Seite. Ich stelle mal eine Behauptung auf. Christen haben die Tendenz, in der Seelsorge zu hoch von Satan zu denken. Schaut mal, das ist ein kleiner Exkurs, aber der ist wichtig fürs Thema. Schaut mal, was ihr allein aus dem Regieraum Gottes lernen könnt. Gott fordert ihn auf, muss bekennen, Satan, woher kommst du? Was ist die erste Antwort? Vom Durchstreifen der Erde. Erste Schlussfolgerung, Satan ist nicht allgegenwärtig. Das ist ein Irrtum, der mir häufig begegnet in der Seelsorge. Satan durchstreift die Erde, ist ein geschaffenes Wesen, ihr Lieben. Es ist nicht Yin-Yang. Ja, so einmal ist Gott oben und einmal ist das Böse oben. Das glaubt ja keiner willentlich. Aber manchmal denken wir so. Das ist kein biblisches Modell, ihr Lieben. Satan ist ein geschaffenes Wesen. Es ist nicht mit ihm zu spaßen. Er hat eine ungeheure, böse Macht. Aber, wie Luther es ausgedrückt hat, ist der Kettenhund Gottes. Woher kommst du? Vom Durchstreifen der Erde. Er ist nicht allgegenwärtig. Das ist das Erste, der ganz große Unterschied zu den sogenannten unmittelbaren oder nicht vermittelbaren Eigenschaften Gottes. In der Theologie reden wir von mindestens 3 unmittelbaren Eigenschaften. Gott ist allgegenwärtig. Das Zweite, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Was können wir daraus lernen? Ist auch trostvoll offensichtlich. Das Trost, indem wir einen realistischen Blick bekommen auf die Wahrheit, auf die Situation, wie sie sich wirklich darstellt. Erstens, Satan ist nicht allgegenwärtig. Zweitens, Satan ist nicht allwissend. Sonst würde Gott nicht fragen, hast du Acht gehabt? Er fordert ihn heraus, er muss bekennen, er ist nicht allwissend. Und das glauben manche, dass er auf der gleichen Stufe wäre wie Gott. Noch einmal, ich spaße nicht darüber und ich mache das nicht klein. Aber bitte auch den Platz anweisen, den Gott ihm anweist. Er ist nicht allgegenwärtig, er ist nicht allwissend. Das sind göttliche, allein unmittelbare göttliche Attribute. Und das Letzte, und das ist auch Trost, ein realistischer Blick auf die Realität, ein wahrhaftiger Blick auf die Realität. Was kann Satan wirklich in seiner Macht, die er als höchst geschaffenes Wesen bekommen hat? Was kann er wirklich? Nichts. Nichts. Außer der Herr der Herren lässt es ihm zu. Das muss mal so betont werden. Er ist nicht allgegenwärtig. Er ist nicht allwissend. Und er ist nicht allmächtig. Er konnte nur das tun, was Gott ihm zulässt. Das macht es vielleicht jetzt nicht leichter, das gebe ich zu. Wir haben ja auch noch eine halbe Stunde mit Gottes Hilfe. Aber bitte lasst uns wahrhaftig denken. Gott hat uns das geoffenbart, ja, dass die Eigenschaften Satans, dass wir nicht zu groß von ihm denken. Und wer ist wirklich der Souverän? Schon eine Schlussfolgerung an der Stelle. Wer ist der Souverän? Nur einer. Und das ist Gott selber, der gute Hirte. Der gute Hirte ist der Souverän. Eigentlich könnt ihr jetzt schon eins und eins zusammenziehen, wie viel Trost darin steckt. Es ist eine schwierige Frage, woher kommt das Böse? Gar keine Frage. Und die Theodizee werde ich euch heute Nachmittag nicht lösen können. Aber eins ist sicher, Gott ist nicht der Urheber des Bösen. Das Böse hat sich zum ersten Mal in Satans Herz gefunden. Jesaja 14, Hesekiel 28. Gott ist nicht der Urheber des Bösen. Aber Gott ist der Herr über das Böse. Das ist so wichtig, ihr Lieben, dass wenn ihr nichts mitschreibt heute Nachmittag, den Satz könnt ihr bitte mitschreiben. Gott ist nicht der Urheber des Bösen, aber er ist der Herr über das Böse. Und er kommt mit dem Bösen zu seinen guten Zielen. Ist das schwer zu glauben? Natürlich ist es schwer zu glauben. Aber Gott hat uns die meiste Theologie, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, nicht als systematische Theologie verpackt, wie der Römerbrief, der ja wirklich sehr systematisch aufgebaut ist. Ja, das ist eine stringente Verteidigung des Evangeliums. Den meisten Ratschluss, die meiste Wahrheit, die meiste Mitteilung Gottes hat er uns ins Leben verpackt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Das Alte Testament ist ungleich größer als das Neue Testament. Und selbst im Neuen Testament, ja, wer hat denn den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben? Ihr Bibelschüler. Paulus wollte ich hören, ist aber falsch. Ihr habt noch nicht Gemeinde, Bibelschule, Mitternachtsruf, GBSM gemacht. Nochmal der Werbeblock, den hast du vergessen heute. Ja, ihr müsst in die Bibelschule gehen. Wir müssen klar denken, ihr Lieben. Wir kommen alle als Naive auf diese Welt. Das ist keine Schande, ihr Jungen hier in dem Lager. Ein paar haben sich reingemischt, ihr gehört nicht dazu, aber ja, hier sitzt der jugendliche Block. Ihr dürft naiv sein, das ist normal. Aber wir müssen weise werden. Und das geschieht nicht mystisch, ihr Lieben. Das geschieht durchs Wort Gottes. Er hat uns seinen Ratschluss anvertraut. Ja, Gott ist Wort. Das ist jetzt ein Exkurs, für den wir keine Zeit haben, aber überleg doch mal, die erste, und ich rede töricht wieder, die erste Eigenschaft Gottes am Anfang war das Wort. Gott will sich mitteilen. Er will, dass wir ihn verstehen. Er will, dass wir das Leben verstehen. Er will, dass wir in seiner Wahrheit das Leben interpretieren. Aber das können wir nur, wenn wir auf seinen Ratschluss achten. Deswegen GBSM ist keine Kür, das ist Pflicht. Ja? Das musst du mal absolvieren. Wer jetzt schmunzelt, hat es noch nicht gemacht. Ja, und da gibt es keinen zu alt für. Auf eine Art oder eine andere. Aber wir sind aufs Wort Gottes angewiesen. Mehr als unser täglich Brot. Das glauben wir nicht, weil wir alle so kleine Maslow-Schüler sind. Ja, das wichtigste Bedürfnis ist Essen und Trinken. Das stimmt nicht. Jetzt komme ich ins Reden. Ich muss gleich wieder zurückkehren. Ja, das stimmt nicht. Weißt du, wie Luther Abraham Maslow geantwortet hätte? Was hilft's deiner Seele, Carlo, wenn sie fett und faul in die Hölle fährt? So hätte Luther geredet. Heute darf man das nicht mehr, man muss mich durchstreichen. Macht mein Mitältester immer, wenn was nicht gut war, streicht das durch. Ja, so hart darf man heute gar nicht mehr reden. Aber das wichtigste Bedürfnis, Carlo, ist nicht Essen und Trinken. Das ist eine Lüge. Wir haben der geglaubt, weil sie so logisch klingt. Wisst ihr, was das größte Bedürfnis des Menschen ist? Gnade. Und die haben wir. in Christus. Gnade ist unser größtes Bedürfnis seit dem Sündenfall. Und vorher waren wir auch nicht unbedürftig. Wisst ihr, was das größte Bedürfnis vor dem Fall war? Das Wort Gottes. Und das ist ein Exkurs, da müsst ihr eine große Bibelschule machen. Aber da müsst ihr mal ganz langsam durch 1. Mose 2 studieren. Der Mensch war vollkommen im Sinne von vollständig, aber nie vom Wort Gottes unabhängig. Der Mensch war vom ersten Tag vor dem Sündenfall auf das Reden Gottes angewiesen. Er wusste nicht, wie er mit der Schöpfung umgehen soll. Du sollst den Garten bebauen und bewahren. Er wusste nicht, wie er mit dem Schöpfer umgehen soll. Du sollst mich lieben, gab es ja vor dem Sündenfall schon Gebote, indem du meine Gebote hältst. Und er wusste noch nicht mal, wie er mit sich selbst umgehen muss. Es war nicht Adam, der als erstes gesagt hat, es ist nicht gut. Es war Gott, der gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der Mensch war nie autark. Das ist ein Irrglaube, den wir haben. Vor dem Sündenfall war alles gut. Wir waren wie Selbstläufer. Es war genauso, wie Gott sich das vorgestellt hat. Deswegen hat er geruht am siebten Tag. Und das bedeutet, er hat uns vom ersten Tag an als Menschen geschaffen, die auf sein Reden angewiesen sind, damit wir das Leben richtig interpretieren können. Ja, wie viel mehr, wo ich jetzt in Sünde gefallen bin, wo mein Verstand nicht mehr richtig tickt, im wahrsten Sinne des Wortes, nur ethischer Effekt der Sünde. Wie viel mehr brauche ich jetzt das Reden Gottes, um das Leben richtig zu interpretieren. Also, das war, jetzt sind wir aus der Schlaufe raus, ja, aus der Schleife. Das war ein kleiner Exkurs. Wir Christen müssen richtig über Satan denken. Ihn nicht belitteln, sagt man auf Englisch, nicht klein machen. Aber bitte auch nicht größer machen, als er ist. Der Souverän über das Böse war zu aller Zeit Gott. Und wir können eine zweite Schlussfolgerung, und das könnt ihr auch noch mit aufschreiben, wenn ihr wollt. Ich sag's euch immer. Das habe ich nicht gesagt, aber großes Lob. Ich kann das gar nicht. Ich habe das nie gelernt. Reden und gleichzeitig hier so eine PowerPoint drücken. Ja, ich bin Mann. Ich verstecke mich mal hinter Mann sein. Ich kann nur eine Sache gleichzeitig. Ich meine, du kannst das weiß ich sehr gut sogar. Aber ich habe es nie, vielleicht auch ein bisschen Faulheit, ich habe mir nie die Mühe gemacht, das richtig zu lernen. Aber deswegen sage ich es euch dann jedes Mal an, okay? Der zweite Merksatz für heute Nachmittag ist derjenige, Leid in deinem Leben. Gerade Leid der Kategorie 2 und der Kategorie 3 ist grundsätzlich, und das dürft ihr wörtlich nehmen, grundsätzlich keine Strafe Gottes. Habt ihr das gehört? Warum bin ich so übertrieben bei diesem Satz? Weil Gott sich die Mühe gemacht hat, hat 42 Kapitel in ein, also das wollte ich ja, das war ein Exkurs, den habe ich dann gar nicht zu Ende gemacht. Ja, er gibt uns ja die meiste Wahrheit durch Geschichte. Ja, Lukas ist die Auflösung. Lukas hat den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben. Allein das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte sind mehr als alles, was Paulus zusammengeschrieben hat. Okay? Das heißt, die meiste Offenbarung, das meiste Reden Gottes haben wir ins Leben verpackt bekommen. Die Apostelgeschichte ist nun mal die erste Kirchengeschichte, ins Leben verpackt. Und das ganze Alte Testament ist zum großen Teil Geschichtsschreibung. Wir glauben ja nicht an ein Glaubensbuch, wir glauben an ein reales Geschichtsbuch. Warum ist das so? Weil Lehre, haben wir vorgestern gehört, ist nicht für die Bibelschule, für die Schulbank oder für den Kopf, dass wir solche Köpfe kriegen und die kleinen Beine können nachher die ganze Theologie nicht mehr tragen. Lehre ist fürs Leben da. Die soll mein Leben informieren und die soll mein Leben trösten. Und schau doch mal, er nimmt 42 Kapitel Geschichte. Das ist Geschichte. Das ist wirklich passiert. Das ist kein Gleichnis, ihr Lieben. Hiob hat gelebt. Und ihr werdet alle, wenn ihr den Herrn Jesus, also euren Herrn und Heiland kennt, ihr werdet alle mit Hiob Kaffee trinken dürfen. Ich freue mich auf diese Zeit. Ja, ihr werdet ihn alle persönlich kennenlernen. Der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein, klar. Aber wir haben eine Ewigkeit. Dann ist doch billig zu sagen, also Kaffee weiß ich nicht, aber ja, wir werden auch mal Gemeinschaft mit Hiob haben und ihn fragen dürfen, boah, wie war das? Und schaut mal, 42 Kapitel setzt Gott in die Mitte seines Wortes, um uns ein für alle Mal diesen Irrtum auszumerzen. Gestern haben wir schon in Kategorie 1 versucht auszumerzen und heute versuchen wir in Kategorie 2 und 3 auszumerzen. Das Leid, die Antwort Gottes, die Strafe Gottes auf meine Sünde wäre. Ihr Lieben, wenn Gott so wäre, dann hättet ihr heute einen Prediger weniger. Da wäre ich nicht da. und die anderen wären auch nicht da. Das ist logisch. Wenn das der Modus operandi Gottes wäre, dass er auf unsere Fehltritte oder überhaupt dass dieses Leid, was in mein Leben kommt, wenn ich das so interpretieren sollte, ja, das ist bestimmt die Strafe Gottes, ihr Lieben, dann wären die meisten, wäre der Saal leer, wäre eine saubere Konferenz. Ja. Ihr Lieben, das ist nicht so. 42 Kapitel, ist klar. Ja, 42 Kapitel. Warum strapaziere ich das so? Weil wir immer wieder falsch denken. Kennt ihr die Freunde Hiobs? Weißt du, wann das die besten Freunde waren? In den ersten 7 Tagen. Da haben sie nämlich den Mund gehalten. Und haben keinen Rat gegeben. Wir lächeln drüber, aber auch eine kleine Hake an der Seite. Ihr braucht keine Seelsorgeausbildung machen, um Seelsorger zu sein. Jedes Mal, wenn du einem Bruder oder einer Schwester gegenüber den Mund aufmachst, bist du, ob du es willst oder nicht, du bist Seelsorger. Die Frage ist nur, sind wir voller Güte und voller Erkenntnis? Das sind nämlich die einzigen 2 Qualifikationen, die ein biblischer Seelsorger braucht. Römer 15, 14. Du musst nicht zum EBTC gehen, du musst keine Basisschulung beim NBS gemacht haben, aber 2 Dinge musst du haben. Du musst voller Güte sein, voller Erbarmen, voller Gnade auf der einen Seite. Du musst voller Weisheit, voller Wahrheit, und die ist nicht in mir zu finden, die ist nur im Wort zu finden, voller Erkenntnis, wie diese Wahrheit dann aufs Leben anzuwenden ist. Das musst du sein. Und wenn du das bist, dann bist du in der Lage, auch Menschen zu trösten, zurechtzubringen und gebrauchsfertig zu machen. Das sind die 3 Kategorien der Seelsorge. Sie müssen getröstet werden, ja, sie müssen auch ermahnt werden, zurechtgebracht werden, aber sie sollen gebrauchsfähig gemacht werden für dieses Leben in dieser gefallenen Welt. So, und das ist eine einfache Erkenntnis, aber es brauchte offensichtlich in der Mitte der Schrift, der Heiligen Schrift, 42 Kapitel, um diese Erkenntnis ein für alle Mal weiterzugeben. Ja, die Freunde Hiobs hatten nicht recht. Ja, sie waren keine guten Ratgeber. Ganz im Gegenteil, sie sind mit Schuld, Eliphas und Bildad und Sophar, sie sind mit Schuld daran, dass Hiob so schlecht am Ende reagiert hat. Weil da ist ja eine Progression in diesem Buch. Was sagt denn Hiob, als das Leid über ihn gebrochen ist? Und das, mein lieber Mann, ich weiß nicht, wer von uns, ich nicht, das an so einem Tag gesagt hätte. Der Hiob sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Herr. Aber nächstes, was ihr euch aufschreiben könnt, für Seelsorge an Leidenden. Wenn Leid lange dauert und zusätzlich guter Rat fehlt, kann es wirklich bitter um die Seele bestellt sein. Und das war das Umfeld von Hiob. Das war kein Spaziergang. Ja, das geht ja in Salven. Ja, ich habe mir das mal zusammengeschrieben. Eliphas, Hiob antwortet. Bildad, Hiob antwortet. Zophar, Hiob antwortet. Das war der erste Akt. Da sind wir beim Kapitel 12 bis 14. 6 bis 14. Zweiter Akt, Eliphas, wieder eine Salve auf Hiob. Hiob antwortet. Bildad, eine Salve auf diesen leidenden Hiob. Hiob antwortet. Zophar, eine weitere Salve auf diesen leidenden Hiob. Und Hiob antwortet. Und das war erst der zweite Akt. Und dann noch ein dritter Akt. Eliphas nochmal und Bildad. Und Eliphas, das war wahrscheinlich das Schlimmste, kommt zum Schluss auch noch von diesem Eliphas. Das ist eine Zusammenfassung, ja, von diesen ganzen 3 Akten. Eliphas sagt am Ende, erdreistet er sich und kommt zu der Schlussfolgerung, ist nicht deine Bosheit vielfältig und ohne Ende deine Schuld? Ihr Lieben, wenn Leid lange dauert und wenn dann noch falsche Seelsorge, falscher Rat gegeben wird, dein Leiden ist eine Antwort Gottes, eine Strafe Gottes auf deine Schuld. Das ist hart, ihr Lieben, das ist sehr hart. Und das hat zu dieser Progression im Leben Hiobs geführt. Am Anfang sagt er, der hat es gegeben, der hat es genommen, gepriesen sei der Herr. Im Kapitel 9 wird er schon, da schlingert er schon ein wenig. Im Kapitel 13, ja, da ist es dann noch ein bisschen schlechter um ihn bestellt. Da fordert er dann buchstäblich schon den Herrn heraus. Ja, ich hoffe, ich kann das Zitat in meinen vielen Unterlagen hier finden, weil ich mich mal wieder gar nicht an meinem Skript halte. Aber es ist egal. Ihr wisst, in Kapitel 13 spätestens da ist Hiob soweit und sagt, ich will mit Gott rechten. Ob er mir auf meine Fragen antworten kann? Da ist Hiob hingekommen. So war Hiob nicht am Anfang. Das war die schlechte Seelsorge, die er von seinen Freunden bekommen hat. auch noch eine kleine Klarstellung, ein Mini-Exkurs an der Stelle. Gibt es Leid als Antwort Gottes auf mein Fehlverhalten? Ja, das gibt es. Das gibt's. Ja, meiner Überzeugung, Jakobus 5 ist ein Beispiel davon. Ja, ich glaube, dass Jakobus 5 im Kontext von persönlicher Sünde zu verstehen ist. Aber eins ist sicher, wenn du wirklich persönliche Sünde in deinem Leben pflegst, so lange pflegst, obwohl du eigentlich weißt, du müsstest schon längst Buße tun. Ich sage nicht immer wieder sündigen, ihr Lieben, das, wenn wir aufrichtig sind, tun wir jeden Tag. Allein schon durch das viele Gute, was ich nicht tue, sündige ich ja schon. Das meine ich nicht. Sondern wenn bewusste Sünde in meinem Leben zu finden ist und ich will mich bewusst nicht beugen und will bewusst dran festhalten, also um es ein bisschen klarer zu machen, als Mann, Verhältnis mit der Nachbarin, und ich weiß, dass das falsch ist, aber ich will dran festhalten. Selbst dann straft noch nicht Gott in allen Fällen und interessanterweise auch nicht wie wir, sofort, ja, aber er kann. Und wenn es wirklich sein Kind ist, er lässt sich nicht laufen, aus Liebe. Und deswegen züchtigt er uns. Hebräer 4 ist auch dieser Kontext. Das gibt es, ihr Lieben. Aber, und das ist das Aber, wenn es sowas gibt, dann bist du der Erste, der das weiß. Dann brauchst du kein Eliphas oder Bildad oder Zophar. Das sagt dir der Geist in deinem Herzen. Mit Macht überzeugt er dich von deiner Unbußfertigkeit als Kind Gottes. Das ist keine Frage. Gut, also, das Leid ist riesengroß. Die Seelsorge ist die schlechteste Seelsorge, die man sich vorstellen kann. Die vermehrt das Leid. Unfassbar. Das war ja Leid am Körper. Und dann noch dieses Leid an seiner Seele. Unfassbar. Ja, was Hiob ertragen musste. Und deswegen kommt er dann am Schluss tatsächlich an diesen Punkt und sagt, ja, dann komm doch. Meinst du, du kannst mir antworten? Das ist ungerecht. Das ist Unrecht, was du tust. Das ist nicht fair, ist der große Ausspruch von Hiob. Und wisst ihr, was zur ganz großen Überraschung Hiobs passiert? Gott kommt. Gott kommt wirklich. Ab Kapitel 38 kommt Gott. Aber er setzt sich nicht auf die Anklagebank. Er ist Zeuge, Staatsanwalt und Richter gleichzeitig. Aber Gott kommt. Und es ist doch hochinteressant, oder? Sich dann die Seelsorge Gottes anzuschauen. Er ist Ratgeber wunderbar. Ich habe nichts zu sagen. Aber wir haben schlechte Seelsorge kennengelernt. Und jetzt lernen wir gute Seelsorge kennen. Und das ist der Mittelpunkt eigentlich, was ihr mit nach Hause nehmen dürft aus diesen 60 Minuten oder aus hier. Am Ende, schlag mal Kapitel 38 auf. Ja, wenn ihr die Bibel in der Mitte, wenn ihr keine Konkordanz hinten dran hängen habt, schlagt sie in der Mitte auf, seid ihr bei den Psalmen. Ist ganz einfach. Die Mitte bilden die Psalmen. Dann geht er eins zurück und dann seid ihr bei Hiob. Und jetzt sind wir bei Hiob 38 und da passiert das Unglaubliche. Gott kommt tatsächlich. Gott tritt auf, persönlich. Und Gott redet. Und jetzt, wir können unmöglich diese Kapitel seiner Antwort jetzt analysieren. Das könnt ihr aber für euch selbst, wenn wir nur den Einstieg bekommen haben. Wie sieht die Seelsorge Gottes aus? Da antwortete Kapitel 38, Vers 1, der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Und das war eine Ansage an die Brüder. Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Denk an Römer 15, 14. Du brauchst nur zwei Qualitäten. Voller Gnade, wie der Herr Jesus eigentlich. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Und das sind biblische Seelsorger, voller Güte und voller Erkenntnis. Das waren keine. Sie haben den Ratschluss verdunkelt mit ihren Worten ohne Erkenntnis. Aber dann wendet er sich auch an ihn und sagt, Hiob, du hast dich auch mit fortreißen lassen, gürte dich doch wie ein Mann. Gürte wie ein Mann deine Lenden, dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Und jetzt beginnt die Seelsorge. Wo warst du? Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teil's mir mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf ist ihr Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Ich weiß nicht, ob ihr schon den Anklang verstanden habt. Aber an was erinnert der Ratgeber wunderbar seinen Knecht, den er liebt? An was erinnert er ihn? Wir haben ja vorgestern gelernt, Bibelstunde mit 800 oder 776, um genau zu sein, so viele Plätze hat es hier im Saal. Wie sieht die Seelsorge Gottes aus? An was erinnert er ihn? Wer ist der Erste? Die Schöpfung, ja. Aber da bleibt, das ist nicht der ganze Grund. Er will ihn nicht einfach nur erzählen, was von der Schöpfung. Warum stellt er ihm diese Fragen? Aber war gut. 80 Punkte. Von 100. Ja. Ich wiederhole es mal und ich drehe noch ein bisschen an der Antwort. Gott erinnert Hiob an das, was er wirklich ist. Er erinnert ihn an seine Allwissenheit. Weißt du, wie das funktioniert? Kannst du mir erklären, wie sich ja dieser Erdball im Nichts aufhält und schwebt, aber so sorgfältig schwebt, dass er eingesenkt ist in eine Grundfeste? Verstehst du das? Und genau, ich will dich gar nicht verbessern. Und Christian hat gesagt, im Verhältnis zu ihm. Denn die Antwort, die Christian gegeben hat, ist, Hiob versteht das nicht. Und wir verstehen es auch nicht. Wir verstehen die kleinsten Dinge nicht, ihr Lieben. 52, das ist bitter. Ich hoffe schon auf die 5 Gnadenminuten, die kriegen die Deutschen, oder? Ja, wir verstehen die einfachsten Dinge nicht. Ja? Borsches Atommodell. Wie drehen sich Elektronen um ihren Kern? Wer mich kennt, weiß, dass ich dieses Beispiel regelmäßig bemühe. Frag mal einen Chemiker. Haben wir Chemiker unter uns? Jetzt sei mal mutig. Melde dich mal. Da meldet sich einer. Kann ich kaum noch sehen. Wie heißt du? Joab. Joab. Wow. Ja, die Ohren werden auch schlechter mit 53. Ja, das ist doch ganz einfach, sag's doch gleich. Also, ihr habt es jetzt alle gehört. Den Joas fragt ihr. Also, das stimmt nicht. Joas stimmt nicht. Du kommst doch mal nach vorne. Also, die sind alle älter wie 53 hier. Meine Souffleure. Ist egal. Den Chemiker da hinten mit dem weißen T-Shirt, den fragt ihr mal, warum sich Elektronen um den Atomkern drehen. Und wenn er ehrlich ist, er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Und ihr Lieben, nicht. Und übrigens, deswegen musst du von den Weiseren lernen hier vorne, die Schrift kennen, die wissen, was die Antwort ist. Kolosser 1, Vers 17. Alles ist aus Christus, alles ist durch Christus, alles ist zu Christus. Christus war vor dir und alles, das ist Kontinuum jetzt, existiert, verläuft durch Christus. Weißt du, wer das alles zusammenhält? Auch, dass die Elektronen sich absolut stabil um den Kern drehen, das macht Jesus Christus. Das ist die Antwort, das darfst du deinen Kollegen mal sagen. Nee, nicht lachen. Das meine ich in absolutem Ernst. Ja, ich habe mir das angewöhnt, wenn ich beim Zugfahren mal einen Chemiker treffe, dann stelle ich ihm immer diese Frage. Und wir kommen dann immer zum richtigen Thema. Weil er ist hilflos. Und das ist die Grundlage. Ja? Wenn sie es ein bisschen schneller drehen würde, dann würde alles auseinanderfliegen. Wenn sie es ein bisschen langsamer dreht, dann würde alles implodieren. Die Masse wäre noch da, aber es würde nichts mehr funktionieren. Wenn Jesus Christus eines Tages Gericht üben wird, dann muss er gar nichts tun. Es wird sich doch wie ein Teppich zusammenrollen. Christus muss nichts tun. Wisst ihr, was er muss? Er muss einfach nur sagen, und jetzt ist genug. Jetzt ist genug. Ich nehme meine Kraft weg. Und dann implodiert hier mit großem Brand alles. Ja, alles. Gut, Exkurs Ende. Die Antwort, Hiob, weißt du das? Verstehst du das, wie diese Erde funktioniert? Nein, verstehst du nicht. Und erinnert ihn an die drei unmittelbaren Eigenschaften. Als erstes an die Allwissenheit, dann ab Vers 8. Wer hat das Meer mit Türen verschlossen, als es hervorbrach, dem Mutterschoß entquoll, als sich gewölbt zu seinem Gewand macht und wolkendunkel zu seinen Windeln. Wer hat das gemacht? Wer hat dem Meer Riegel vorgesetzt? Ja, ich durfte schon öfters in meinem Leben fliegen. Und wenn du dann startest, in manchen Ländern ist der Flughafen am Meer. Und dann erhebst du dich über diesen Globus und dann siehst du diese Masse an Wasser. Schiere Masse. Unfassbare Masse. Und dann siehst du den Stolz der Menschen. Weißt du woran? Da bauen die doch tatsächlich Häuser. Direkt neben dieses Wasser. Dieser Globus müsste nur einmal machen. Da wäre alles weg. Zumindest in den Küstengebieten. Aber Gott hat Grenzen gesetzt, diesem Meer. Das ist der Grund, warum wir Häuser am Meer bauen dürfen. Weil Gott Grenzen, das verstehst du nicht. Und ich verstehe es auch nicht, wie sowas funktionieren kann. Und das Dritte, das ist die Allmacht Gottes. Und die dritte Antwort an Hiob, und das ist Seelsorge Gottes. Und wir analysieren das noch bis zum Ende. Das Dritte ist die Allgegenwart. Hast du einmal in deinem Leben, Vers 11, dem Morgen geboten? Warst du da dabei? Bist du da dabei? Du musst schlafen morgens. Ich auch. Ja, und ich bin schon, Morgenrot ist ja 24-7. Das kann ich auch nicht verstehen. Ja, Anbetung ist auch 24-7. Durch diese Zeitverschiebung. Sonntags 24 Stunden Anbetung. Das ist doch was, oder? 24 Stunden Musik sonntags. Hat Gott so gemacht. Und er ist immer dabei. Er ist allgegenwärtig. Die Seelsorge Gottes laut an Hiob lautet wie folgt. Hiob, hör mir zu. Das Konzert, was ich konzertiere, das ist so riesig, das ist so groß, ich kann dir keine Antwort auf das Warum geben. Die Warum-Frage, Trost in allen Lagen, wenn du die Warum-Frage stellst, das übersteigt deine Fähigkeiten. Gott kann dir das gar nicht erklären. Das ist unmöglich. Allmacht, Allgegenwart, ja, Allwissenheit. Das funktioniert nicht. Oder ich kann es nochmal anders versuchen. Gott sagt, Hiob, du willst mit mir rechten, dann lass das Universum unser Testfall sein. Du sagst, du kannst dein Leben besser ordnen als ich. Okay, dann lass mal das Universum der Testfall sein. Lass uns das Universum anschauen. Kannst du das ordnen? Kannst du das zusammenhalten? Kannst du überall sein, um die Rehe ja jeden Morgen mit ihrer Nahrung oder wann auch immer zu versorgen. Kannst du das? Und Hiob legt seine Hand auf seinen Mund und sagt, ich kann das nicht, aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Das Wesen Gottes ist die Antwort auf unser Leid und auf unsere Fragezeichen. Das Wesen Gottes, ihr Lieben, könnt ihr das sehen? Das ist die Seelsorge Gottes. Gott antwortet, und das ist jetzt der Satz, den dürft ihr wieder aufschreiben, Gott antwortet nicht mit einer Information. Also wie wir im Regieraum Gottes saßen und sehen durften, was der wahre Grund für das Leid Hiobs war. Was war denn der wahre Grund? Es war eine Abmachung zwischen Gott und Satan. Es war ein Angriff, ein böser Angriff. Und Gott sagt, nee, ich will diesen Glauben bewähren. Und da kommen wir jetzt gleich nochmal in dem Nachschlag zu. Ich will den Glauben bewähren. Aber versteht, ja, dass Gott will uns nicht durch eine Information trösten. Das ist gar nicht seine Absicht. Und das hat er auch bei Hiob nicht gemacht. Wir dürfen im Regieraum sitzen. Wisst ihr, dass Hiob bis zum Ende des Buches, wir haben keinen Anlass dafür zu glauben, dass Hiob erfahren hat, warum das alles so gekommen ist. Nie wurde ihm das mitgeteilt zu Lebzeiten, sofern wir wissen vom Wort her. Okay? Es ist nicht eine Information. Ja, du bekommst die schwere Diagnose und du fragst sofort, warum. Das ist die falsche Richtung. Wozu ist gut, aber warum, sagt, da forderst du Gott heraus. Und ich weiß es eigentlich besser als du. Ja, mit einer Information will er nicht trösten. Und mit einer Situation will er auch nicht trösten. Jetzt wirst du sagen, aber Mike, am Ende gibt es doch ein Happy End. Der hat doch wieder alle seine Reichtümer bekommen. Naja, gut, manchmal ist es so. Aber manchmal ist es auch anders. Denkt man an den Superapostel Paulus. Und den Stachel im Fleisch, der wurde nicht entfernt. Gott will nicht, bitte schreibt euch das auf, Gott will nicht durch eine Situation, durch eine geänderte Situation trösten. Das macht er manchmal, aber das ist nicht der normale Modus. Gott will auch nicht durch eine Information trösten. Das macht er manchmal, aber das ist nicht der normale Modus. Gott will durch eine Person trösten. Der Herr ist mein Hirte. Deswegen wird mir nichts mangeln. Jahwe selbst, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der die Elektronen um ihren Neutronen-Protonenkern kreisen lässt, stabil. Und es gibt kein Perpetuum mobile. Der Herr, der das alles ins Dasein gerufen hat, Kraft seines Wortes, ex nihilo, aus dem Nichts, der ist auf meiner Seite. Der, und jetzt kommen wir der Sache noch näher, auch in die erste Kategorie, der hat sein Leben für mich gegeben. Wie würde mir jetzt, wo er mir den Sohn geschenkt hat, nicht mit ihm auch alles geben? Ihr Lieben, wir müssen verstehen, wie Gott tröstet. Gott tröstet nicht durch Information oder durch Situation, geänderte Information oder Situation. Er tröstet durch seine Person. Wir müssen sein Wesen studieren. Das ist aus der Mode gekommen, Fundamentaltheologie. Aber ich möchte auch euch Lehrern, ich weiß nicht, wer ihr seid, in der GBSM, habe ich es jetzt richtig? In der GBSM möchte ich euch dringend ans Herz legen. Studiert und lehrt die Fundamentaltheologie, also das Wesen Gottes, die Eigenschaften Gottes, nicht einfach nur um der Eigenschaften willen, als wäre das ein Selbstzweck, sondern bezieht diese Eigenschaften immer aufs Leben. Was bedeutet das dann für mein Leben? Das ist das Ziel, warum Gott sich geoffenbart hat. Und am Ende der Zeiten hat er sich in seinem Sohn geoffenbart, voller Gnade und voller Wahrheit. Ja, wir müssen, das ist vielleicht der letzte Merksatz für die, die mitschreiben, wir müssen aufhören, Gott durch die Brille unserer Umstände zu interpretieren. Wir schauen auf unsere Umstände und dann sagen wir, nee, das passt mir nicht. Und was bist du für ein Gott? Machen wir das nicht oft. Ich mache das ja noch. Ja, bei mir braucht es nicht viel. Da denkt ihr, wenn ihr wüsstet, was ich für eine Memme bin, ja, schneide ich mir einen kleinen Finger, sage ich sofort in meinem Herzen, Herr, warum? Warum denn das jetzt? Ja, ich kann das Blut gerade nicht auf meinem Skript gebrauchen. Ja, ich kann mich ja nur am Papier schneiden. Nee, das stimmt nicht. Ich mache auch noch andere Sachen wie studieren. Ja. Wir müssen aufhören, durch die Umstände das Wesen Gottes zu interpretieren. Das geht immer schief. Aber wir müssen anfangen, durch die Brille der Eigenschaften Gottes, wir müssen auf die Eigenschaften Gottes sehen, unser Leben interpretieren. Konnte ich das gut ausdrücken? Aufhören, durch die Umstände Rückschlüsse auf Gott ziehen. Das haben die Jungs hier gemacht und das ging gehörig schief. Wer verdunkelt die Erkenntnis? Und wir müssen anfangen, durch das offenbarte Wort Gottes unser Leben zu interpretieren, durch sein Wesen, wie er sich vorgestellt hat. Wie hat er sich denn vorgestellt? Ja, es gibt die zwei großen Kanäle, wie Gott sich vorgestellt hat. Der erste Kanal, ich habe deinen Namen immer noch nicht drauf, das ist echt schade, ich würde dich jetzt jedes Mal rannehmen. Der erste Kanal ist der Schöpfungskanal. So teilt sich Gott mit. An der Schöpfung können wir die Größe seiner Herrlichkeit sehen. Aber dieser Kanal hat nicht ausgereicht, um sein ganzes Wesen zu kommunizieren. Der zweite Kanal war noch notwendig. Und das ist der Erlösungskanal. Am Kreuz können wir sehen, wie wirklich Gott eingestellt ist. Wir, die wir seine Feinde geworden waren, deswegen ist das saubere Evangelium so wichtig. Wir sind Feinde Gottes geworden. Gott hat nicht sein Leben für uns gegeben, weil wir so unendlich wertvoll sind. Das klingt fast richtig, ist aber ganz falsch. Gott hat sein Leben nicht für uns gegeben, weil wir so wertvoll sind. Gott hat sein Leben für dich und mich gegeben, weil er uns so wert geachtet hat. Das erste Evangelium gibt uns Menschen die Ehre. Ist ausgeschlossen. Der wahre Grund fürs Evangelium ist, er wollte sich damit Ehre machen. Schon vor Grundlegung der Welt hat er das Evangelium, Titus 1, Vers 1 und 2, festgelegt und verheißen, proklamiert, damit er sein ganzes Wesen kommunizieren kann. Nämlich nicht nur die Herrlichkeit seiner Größe, seiner Heiligkeit, seiner Macht, seiner Gewalt, sondern auch sein unbeschreibliches Erbarmen. Und was für ein Frevel, wenn wir Gott böse Motive unterstellen. Das hat er mit dem Evangelium ein für alle Mal beschieden. Jetzt sind sie rum. Dann lasst mich schließen mit Römer 5, damit wir sehen, welcher Trost in diesem Evangelium steckt. Römer 5, Da wir nun gerechtfertigt worden sind, nicht durch Leistung, sondern allein durch Glauben, durch das Unwerk des Glaubens, hat er dich gerecht gemacht, so gerecht, dass du eines Tages mit dem Kleid Jesu vor ihm bestehen darfst. Und dann sagen wirst, nur du ist der Grund, warum ich heute hier sein darf. Weil er uns durch Glauben, durch das Unwerk des Glaubens gerecht gemacht hat, gerecht gesprochen, durch seine Gerechtigkeit. Er hat mir seine Gerechtigkeit geschenkt, überkleidet, versiegelt. Habe ich Frieden mit Gott durch meinen, durch deinen Herrn, Jesus Christus, durch den ich Glauben erhalten habe, ja, durch den ich im Glauben auch Zugang erhalten habe. Ich habe Zugang zum Thron der Gnade. Denkt an vorgestern, mit Freimütigkeit sollen wir hingehen, in der wir jetzt auch stehen und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Du darfst dich rühmen dem Evangelium. Du darfst dich dieser Gnade rühmen. Aber jetzt kommt's. Und wir rühmen uns nicht nur der Gnade. Nicht allein nur der Gnade, wir rühmen uns sogar der Bedrängnisse. Trost in allen Lagen. Wisst ihr warum? Wegen dem Wesen Gottes. Wir dürfen das Wesen Gottes kennen. Er hat sein Äußerstes gegeben. Das ist die Logik, die Paulus hier aufbaut. Wer von euch würde denn vielleicht für einen Gerechten sterben wollen, aber für einen Sünder kaum und für einen Feind gar nicht mehr? Und das ist die Logik, die er hier bemüht. Wir rühmen uns jetzt sogar, wir Christen dürfen das, wenn wir unser Leben durch die Brille der Eigenschaften Gottes anfangen zu interpretieren, durch das Evangelium, was er uns mitgeteilt hat und das, an dem wir teilhaftig geworden sind. Wir rühmen uns sogar den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass Ausharren Bewährung wirkt. Bewährung, Hoffnung. Hoffnung lässt uns nicht zuschande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das Evangelium ist an uns mächtig geworden. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Für einen Gütigen möchte vielleicht noch einer sein Leben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für Gottlose gestorben ist. Wie viel mehr werden wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt, wo wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch seinen, von seinem Zorn gerettet werden? Denn, und das ist der letzte Vers, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Der Trost in allen Lagen heißt Jesus Christus. Es ist keine Information, es ist keine Situation, es ist eine Person. Und wie diese Person ist, hat sie uns mitgeteilt. In der Schöpfung und in der Erlösung. Und die ist an uns mächtig geworden durch sein eigenes Blut, hat für uns Feinde sein Leben gegeben. Ich bitte dich herzlich, auch der du jetzt durch schwere Lagen gehst, interpretiere dein Leid im Leben des Evangeliums. Er ist bis zum Äußersten gegangen. Wir müssen diese Absichten Gottes verstehen. Er will uns sogar in Schwierigkeiten bringen. Er will uns läutern, 1. Petrus 1, damit der Glaube offenbar werde, den er uns geschenkt hat, wie bei Hiob damals. Ja, damit das Bewährte offenbar werde. Das ist nicht schön, mit Feuer bewährt zu werden. Aber er will diesen Glauben zeigen, den er uns geschenkt hat, ja, der ihn dann verherrlicht. Ein letztes Wort an die, die es hoffentlich hier im Raum gar nicht gibt. Psalm 23 sagt, der Herr ist nicht ein Hirte, der Herr ist mein Hirte. Den Trost des Evangeliums, der Person Jesu Christi, den kannst du nur erfahren, wenn er dein Hirte geworden ist. Und heute ist der wohlangenehme Tag, sein Leben dem König der Könige und dem Herrn der Herren anzuvertrauen. Diesem Gott, diesem Rettergott, der bereit war, das haben wir uns daran erinnert, so wunderbar in diese Welt zu kommen, um sein Leben zu geben. Amen. 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 Dann lasst uns aufstehen und miteinander beten. Vater im Himmel, Wir danken dir, dass du Wort bist. Wir danken dir, Sohn, dass du Wort bist. Du bist das Fleisch gewordene Wort. Du willst dich mitteilen, Herr. Und du willst, dass wir verstehen, wie du bist. Und vergib mir meine Schuld, wie ich mein Leben so oft missinterpretiere, wie ich selbst ein schlechter Ratgeber bin für mein eigenes Herz. Hilf, dass ich wirklich mein Leben im Licht deiner Wahrheit, deines Wesens lerne zu interpretieren und so Trost in allen Lagen habe. Du bist gut und du tust gut und du meinst es gut und du hast es ultimativ bewiesen am Kreuz von Golgatha. Die größte Ungerechtigkeit, die es je in diesem Universum gegeben hat, dein Tod, völlig ungerechtfertigt, von Sündern ans Kreuz geschlagen, hast du dich nicht gewehrt, bist willentlich in den Tod gegangen, um uns auszulösen. Du hast das Äußerste aufgewendet. Vergib uns unseren Angriff des Zweifels, der so oft über uns kommt, wo wir jetzt, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, an deiner Güte zweifeln. Und tröste uns, Herr, tröste uns durch dein Wesen, was du in deinem Wort unmissverständlich geoffenbart hast. Vergib uns, dass wir uns so wenig, auch ich, wirklich dieser Offenbarung, dieser Selbstoffenbarung, die unfehlbar ist, aussetzen und so wenig Verständnis haben von deinem gütigen Wesen, voller Gnade und voller Wahrheit. Danke, dass noch Gnadenzeit ist und danke, dass wir auch beten dürfen, dass zum heutigen Tag noch Menschen dich als ihren Hirten kennenlernen, der sein Leben für die Schafe gibt. Hab herzlich Dank dafür. Amen.